Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite aus. Ich freue mich sehr, heute Morgen mit euch da weiterzufahren, wo wir die letzten Monate auch schon unterwegs gewesen sind. Zum einen im Thema Berufung. Gott hat jedem von uns eine Berufung gegeben, einen bestimmten Auftrag, eine, so wie Jesus das ausdrückt, ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Also Berufung ist eine Bestimmung, das gilt für jeden von uns. Wir haben weiter in den letzten Monaten gesprochen über den lebendigen Glauben, der aus der Bibel kommt, und auch über den toten Glauben, der im Herzen entstehen kann, wenn wir wohl dem Wort Gottes gedanklich zustimmen, aber dann nicht das tun, was geschrieben steht. Das ist ein Glaube ohne Werke, und die Bibel sagt, das ist ein toter Glaube. Der tote Glaube, der bringt nichts hervor, was für die Ewigkeit irgendwie relevant ist. Und das muss uns natürlich aufhorchen lassen. Gerade haben wir so schön, danke für die schöne Anbetungszeit, gerade haben wir eben auch von Jesus gesungen, der unsere Hoffnung ist und der uns beseelt. Und von so einem Mann, der über eine lange Strecke die Hoffnung hochgehalten hat und in dieser Hoffnung auch dem Auftrag Gottes nachgegangen ist, über so einen Mann werden wir heute Morgen hören. Es ist Kaleb, der Sohn des Jephunne. Als ich nachgeschlagen habe, was der Name Kaleb bedeutet, war ich erstmal erschrocken, denn das Erste, was ich gelesen habe, war, Kaleb heißt übersetzt Hund. Und dann dachte ich mir, wer nennt sein Kind Hund? Das ist ja wohl höchst ungewöhnlich. So, damit war ich nicht zufrieden, weil ich nicht glaube, dass irgendwelche Eltern, gut, man kann sein Kind Bumuggel nennen und alles Mögliche, aber Hund ist dann doch irgendwie ziemlich abwegig. Und so habe ich nach weiteren Bedeutungen gesucht. Also eher dann noch Hund Gottes im Sinne eines treuen Dieners, also einer, der es, wir wissen ja, der Hund ist der treueste Freund des Menschen, so als ein treuer Diener. Oder Kaleb kann auch bedeuten der Kühne oder der Ergreifende oder der mit dem ganzen Herzen. Jetzt könnt ihr es euch raussuchen, vielleicht sind wir nach der Predigt etwas schlauer, was der Kaleb denn für ein Charakter ist. Und weiter wird angegeben, Kaleb, der Sohn des Jephunne. Ja, wenn man dann den Jephunne sucht in der Bibel, da wird man auch nicht gerade überschüttet mit Informationen. Es ist ganz, ganz wenig, was man da überhaupt entdecken kann. Und dann heißt es auch noch Jephunne der Kenasiter. Also Kenasiter, eine Volksgruppe, die uns sicherlich, oh besten Dank, eine Volksgruppe, die uns nicht sehr geläufig ist. Und ich habe sie tatsächlich nur gefunden im 1. Mose Kapitel 15, wo Gott den Bund mit Abraham macht und ihm sagt, das Land, das er ihm geben wird, und in diesem Land, da wohnen eben die Hethiter, Perisiter, Rephaiter, Girgashiter, die Keniter und die Kenasiter. Okay, ja. Jephunne bedeutet Seher, Beobachter oder einer, für den ein Weg vorbereitet ist. Und wenn wir dann weiter schauen, wann dieser Jephunne oder dieser Kaleb auftaucht, dann sehen wir ihn, er kommt aus dem Volk der Kenasiter eben, sehen wir ihn später unter den 12 Stämmen Israel in Ägypten. Das heißt, es gab eine Zeit im Leben dieser Familie von Kaleb, vielleicht nicht er persönlich, aber seine Vorfahren, die sich irgendwann dem Volk Israel angeschlossen haben, was ja Gott im Alten Testament sehr, sehr ermutigt. Jeden Fremdling nehmt auf, so wie einen von euch. Ich weiß, in manchen Gemeinden ist es so, man wird erst aufgenommen, wenn man den Stallgeruch angenommen hat. Aber das muss ja auch nicht zwingend so für alle Gemeinden gelten. Wir dürfen durchlässig sein. Ja, wir dürfen aufnehmen, wir sollen aufnehmen, wir sollen uns um den Fremdling kümmern. Das heißt also, Kaleb, der später auch als Kundschafter ausgewählt wird, hat sich später eben dem Volk Gottes angeschlossen. Und dann eben Kaleb, ein Mann mit einem anderen Geist. Die Bibel sagt uns im Römer Kapitel 15, dass alles, was früher geschrieben ist, also wie auch eben das Leben vom Kaleb, es ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Schriften die Hoffnung haben. Und was brauchen wir heutzutage mehr als Hoffnung in einer Zeit, wo wir jeden Tag mit Nachrichten der Hoffnungslosigkeit und Finsternis überflutet werden, regelrecht. Und das Neue Testament ermutigt uns ja auch, dass wir die vorhandene Hoffnung ergreifen, Hebräer 6,18. Also die Hoffnung fällt nicht auf dich in einem süßen Traum über Nacht. Das wünschen wir uns ja, dass Gott irgendwie so wunderbarerweise mit uns verfährt. Wir legen uns abends hin und irgendwie machen wir früh auf und plötzlich ist alles gut und alles neu und alles ganz fantastisch. Nein, wir haben den Teil, dass wir die Hoffnung ergreifen. Und heute Morgen ist das dein Part, diese Hoffnung zu ergreifen aus der Betrachtung von dem Leben von Kaleb. Kaleb war also beim Volk Israel in Ägypten, als die auszogen aus Ägypten. Und Kaleb hat von daher eben die ganze Geschichte dieses Volkes Israels miterlebt. Der Auszug aus Ägypten, die Vernichtung von dem Heer des Pharao, damals die mächtigste Streitmacht der Welt. So, das hat ihm schon den Eindruck gegeben, wer ist denn dieser Gott, dem ich diene? Offensichtlich war er schon früh in seinem Leben auch mit dem Josua unterwegs. Und Kaleb hat dann auch gesehen, wie das Volk Israel ausgezogen ist aus Ägypten und wie das Volk Israel dann die 10 Gebote von Gott empfangen hat, sich aber in der Zeit, als Moses auf dem Berg war, ein goldenes Kalb gebaut hat, das als Götzen verehrt hat, worüber Gott sehr zornig war und viele Israeliten wegen dieses Götzendienstes dann ums Leben gekommen sind. So, Kaleb hat also sehr viel mit Gott erlebt und auch wie Gott mit seinem Volk, mit seinen Menschen verfährt. Und Kaleb hat sich das alles zu Herzen genommen, wenn er gesehen hat, dass sogar als dieser Aufstand wegen des goldenen Kalbs war und noch andere Proteste gegen Gottes Wege. Herr, willst du uns hier in der Wüste sterben lassen? Wären wir doch in Ägypten geblieben, bei den schönen Fleischtöpfen Ägyptens. Diese Aussagen sind uns sicherlich bekannt. Aber Kaleb hatte eine völlig andere Einstellung. Er war ein Mann mit einem anderen Geist. Und das wollen wir uns jetzt mal hier genauer anschauen. Der Herr aber sprach zu Mose. Das ist also, bevor das Volk auszieht aus Ägypten. Der Herr sprach zu Mose: Gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten und sein Geschrei wegen seiner Antreiber oder Sklaventreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu retten, um es aus diesem Land hinauszuführen in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig fließt, an den Ort überfließt. An den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter und so weiter. So, da macht Gott bereits klar, was er vorhat, nämlich das Volk Israel zu befreien aus der Sklaverei und sie in ein gutes, geräumiges, sehr wohlhabendes Land zu führen. Und das ist auch genau das, was Mose und Aaron dem Volk Israel dort in Ägypten mitteilen. Da gingen Mose und Aaron hin, versammelten alle Ältesten der Söhne Israel und Aaron redete zu ihnen alle Worte, die der Herr zu Mose geredet hatte und tat die Zeichen vor den Augen des Volkes und das Volk glaubte. Also hier sind wir an einem Punkt, wo das Volk glaubt. Man könnte sagen, es war Sonntagmorgen, schöner Gottesdienst, das Volk sitzt da und das Volk glaubt. Halleluja, das ist ein guter Ausgangspunkt. Jetzt wollen wir mal gucken, wie sich die Geschichte weiterentwickelt. Und wir sehen dazu auch gleich die Parallelen zu unserem Leben. So gern sind wir ja diejenigen, die hier bezeichnet werden als die, die da sitzen oder stehen und glauben, was Gott sagt. Wer ist dieser Kaleb? Nochmal ein paar Worte zu ihm. Kaleb, zu einem späteren Zeitpunkt, Gott hat ja dieses verheißene Land schon vorgestellt, ein reiches Land, das überfließt mit Milch und Honig. Und dann befiehlt er Mose, dass Mose sich aus jedem Stamm einen Fürsten, also einen Anführer suchen soll. Und der würde dann als Kundschafter in dieses sogenannte verheißene Land gehen, das auskundschaften. Mose hat ihnen genau gesagt, worauf sie achten sollen. Wie sind die Bewohner organisiert? Wie sind die Städte befestigt? Ist das ein kriegerisch gut aufgestelltes Volk? Wie sieht die Frucht des Landes aus? Ist das so? Merkt auf alles und wenn möglich bringt auch etwas von den Früchten mit zurück. Und das taten sie auch. So, und hier werden also die 12 Kundschafter ausgesucht und der Herr redete zu Mose und sprach: Sende dir Männer aus, dass sie das Land Kanaan auskundschaften, das ich den Söhnen Israel gebe. Also auch hier nochmal die Bestätigung Gottes, eindeutige Aussage: Hey Leute, ihr müsst einfach nur ausziehen und dieses Land einnehmen. Und mal ganz ehrlich, nicht anders ist es mit Ingolstadt. Ich habe euch das Land gegeben. Jetzt geht's darum, auszuziehen und einzunehmen. Also wir wissen, nicht mit Prügel und mit Säbel und mit irdischen Waffen oder Manipulationen oder Überredungskünsten, sondern ganz einfach, Glaube entsteht ja nur auf eine Art und Weise. Glaube kommt durch das Hören von Gottes Wort. Dass wir mit Gottes Wort fröhlich hinausziehen und dieses wunderbare Evangelium in die Öffentlichkeit bringen. Und hier wurde Kaleb benannt oder ausgewählt für den Stamm, dass er für den Stamm Juda als Kundschafter in dieses Land Kanaan zieht. Obwohl er gar nicht vom Stamme Juda war, sondern er war ein Kenazitter. Das heißt, er bzw. seine Familie muss sich durch einen vortrefflichen Wandel und durch außerordentliches sich einbringen in das Volk Gottes hier diese sehr vornehme Stellung und Position erlangt haben. Die 12 Kundschafter. Die sind also ausgezogen, haben das Land erkundschaftet, kamen dann zurück und brachten ihren Bericht. Und so hier sprechen 10 dieser Kundschafter: Wir sind in das Land gekommen, wohin du uns gesandt hast, und wirklich, es fließt von Milch und Honig über, und das ist seine Frucht. Sie brachten also so einen Träubel Weintrauben mit, und der war so groß, dieser Träubel, dass sie ihn auf einer Stange zu zweit tragen mussten. Also sowas, ich komme ja aus Franken, wie ihr hört an meinem Zungenschlag, sowas gibt's nicht mal in Franken, solche große Weinträubel, aber es gibt einen sehr guten Wein dort, das steht fest. Und das ist seine Frucht. Allerdings ist das Volk stark, das in dem Land wohnt, und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und auch die Söhne Enaks, das waren also Abkommen oder Nachfahren der Riesen, haben wir dort gesehen. Sehr hochgewachsene Menschen, 3 Meter, 3,50 Meter, sehr oft Kampferprobte, so wie der Riese Goliath, der von David besiegt wurde. Also monströse Erscheinungen. So, das waren die 10, die gesagt haben: Ja, wir können, das Land ist fruchtbar, das ist sehr reich, allerdings gibt es da eben befestigte Städte und Riesen. Und Kaleb, hier tritt er auf, zum ersten Mal tritt er nach vorne und wird zum Sprecher. Kaleb beschwichtigte das Volk, das gegenüber Mose murrte, und sagte: Lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten: Wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen. Entgegen dem Wort Gottes, wo Gott ja sagte: Ich habe euch das Land gegeben. Ich habe euch die Städte gegeben, dass ihr sie einnehmt. Also geht hin, nehmt euch diese Städte. Und so sage ich auch heute Morgen: Geht hin, nehmt diese Verheißungen. Wie wir lesen im Epheser Kapitel 1, glaube ich, wo ein Gebet, wo wir beten um den Geist der Weisheit, dass Gott uns zeigt den Reichtum des Erbes der Heiligen im Licht. Wir haben ein gigantisches Erbe von Gott vermacht bekommen. Viele wissen gar nicht, was das ist. Das wäre gut, das mal zu studieren, dass du weißt, was Gott für dich vorbereitet hat, dass du es einnimmst. Also, Kaleb beschwichtigt das Volk, wir können die Stadt oder das Land gewiss bezwingen, aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten, wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten unter den Söhnen Israel ein böses Gericht über das Land auf. Ein Land, das seine Bewohner frisst, sagten sie weiter. Alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Auch haben wir dort Riesen gesehen, die Söhne Enaks. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und so waren wir auch in ihren Augen. So wie siehst du dich? Das hat auf jeden Fall zur Niederlage des Volkes Israel beigetragen. Das Volk erhob also seine Stimme, die ganze Gemeinde. Sie erhoben ihre Stimme und schrien, und das Volk weinte in jener Nacht, und alle Söhne Israel murrten gegen Mose und gegen Aaron, und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten gestorben. Also sie haben das alles miterlebt, genauso wie Kaleb. Gott, der das Heer des Pharao in den Fluten ersäuft, der die mächtigste Armee zurückschlägt. Gott, der bei ihnen ist, am Tag mit einer Wolkensäule, nachts mit einer Feuersäule. Gott, der sie versorgt mit allem Essen, Trinken, sie leiden keine Not. All das haben sie erlebt. So, und hier wollen sie zurück nach Ägypten oder sogar dort gestorben sein. Und es geht noch weiter, Josua und Kaleb treten nochmal auf, sie ermahnen nochmal das Volk, sich dessen zu besinnen, was Gott gesprochen hat. Und dann wendet sich die ganze Gemeinde, das ganze Volk gegen Josua und Kaleb, und die ganze Gemeinde sagte, dass man sie steinigen solle. So, und jetzt ist es genug für Gott. Und liebe Freunde, worum geht's hier eigentlich? Gott spricht. Und am Anfang hat das Volk geglaubt. Und jetzt sind sie in relativ kurzer Zeit zu einem Punkt gekommen, wo sie Gott nicht mehr glauben. Es ist der gleiche Gott. Er sagt das Gleiche, was er vorher schon gesagt hat. Und wir alle sündigen oft. Das ist mir sehr wohl bewusst. Ich denke, das, was Gott am allermeisten beleidigt, ist, wenn wir ihm nicht glauben. Und ob du ihm glaubst, das zeigt sich an dem, was du tust. Tun wir die Werke von Jesus? Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird die Werke tun, die auch ich getan habe, und noch größere als diese. Ich sende euch aus in alle Welt, geht hin, macht alle Menschen zu Jüngern, lehrt sie halten, was ich euch geboten habe. Und vieles andere mehr. Dieser Auftrag ist uns gegeben und er steht vor uns. Und hier haben wir eine Situation, wo auch ein ganzes Volk einen Auftrag hat. Ernst genommen haben diesen Auftrag nicht viele. Also das zeigt, die Mehrheit hat meistens nicht recht. Gerade wenn es um die Dinge Gottes geht. Nur ganz wenige nehmen überhaupt ihren Platz ein. Kaleb, Josua, Mose und noch ein paar andere wenige. Und die anderen, die 10 Kundschafter, die den bösen Bericht gebracht haben, wir können nicht, wir werden nicht, oh, das ist zu schwierig. Das erinnert so an die Beratungen der Bedenkenträger, die immer 3 Gründe wissen, warum irgendwas nicht geht. Anstatt zu tun. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn an dem Zelt der Begegnung allen Söhnen Israel, und der Herr sprach zu Mose, wie lange will mich dieses Volk verachten? Nicht zu glauben heißt Gott verachten. Wie könnten wir, und wir tun es, Gott verachten? Da ist das Wort Gottes ganz klar in so vielen Belangen. Es steht geschrieben, und obwohl es geschrieben steht, können wir uns davon abwenden. Liebe Freunde, das ist, ich bin nicht in der Position, irgendjemandem einen Vorwurf zu machen. Ich predige nur heute Morgen. Aber ich denke, wir verkennen den Ernst der Stunde. So wie wir manchmal uns Gedanken machen und vielleicht auch entsprechend reden, wo wir dann über die Regierung reden. Ach, die Regierung, die müsste doch und es müsste doch alles viel schneller. Und was machen sie denn schon wieder? Und da ist dieses und da ist jenes und da müsste man doch mal viel schneller. Und warum ist das alles so kompliziert? Und da, ja. Und wir? Bewegen wir uns in dem, was Gott uns aufgetragen hat? Der Herr sprach zu Mose, wie lange will mich dieses Volk verachten? Wie lange wollen sie mir nicht glauben bei all den Zeichen, die ich in ihrer Mitte getan habe? Ich will es mit der Pest schlagen und es austilgen. Also das ist ein fester Beschluss Gottes. Er will das Volk austilgen. Und das ist schon mal interessant, wenn wir auch das Wesen Gottes betrachten. Gott hat sich das fest vorgenommen, das war sein Wille. Ich werde das Volk austilgen. Und hier sehen wir die Macht von Gebet von einem Mann Gottes, der Mose. Mose sagt, Herr, das kannst du nicht machen. Und er betet, nun möge sich doch die Macht des Herrn groß erweisen, so wie du geredet hast, als du sprachst, der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Gnade, der Schuld und Treuebruch vergibt. Vergib doch die Schuld dieses Volkes nach der Größe deiner Gnade. Und der Herr antwortet, ich habe vergeben nach deinem Wort. Also selbst in einer Situation, wo Gott bereits beschlossen hat, auch da können wir noch im Gebet vor Gott hintreten und sagen, Herr, ich erinnere dich an das, was du zu mir gesagt hast. Da, als du mir erschienen bist in der Felsspalte, als du an mir vorübergegangen bist und deinen Namen geoffenbart hast, der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Liebe Freunde, das ist unser Gott. Und der Herr hier, ich habe vergeben nach deinem Wort, jedoch so wahr ich lebe, alle die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben und mich nun 10-mal auf die Probe gestellt haben, nicht gehört haben auf meine Stimme, werden das Land nicht sehen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe. An anderer Stelle steht, mit erhobener Hand hat Gott geschworen. Aber meinem Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm war und er mir treu nachgefolgt ist, das heißt die Nachfolge erfüllt hat, ihn werde ich in das Land bringen. Kaleb ist also wirklich ein Mann voller Geduld. Denn, lest mal nicht, sondern hört zu, denn jetzt müssen wir uns vor Augen halten, weil das Volk gemurrt hat, erstmal sind Tausende gestorben, die 10 Kundschafter hat Gott sofort aus der Mitte des Volkes herausgerissen und getötet, weil sie das ganze Volk abspenstig gemacht haben gegen das Reden Gottes, wo er sagt, ich bringe euch in dieses verheißene Land. Und du musst dir überlegen, was du in der Gemeinde zur Gemeinde sagst, ob du sie einspurst auf den Willen Gottes für die Gemeinde, oder ob du sie abbringst von dem, was Gott für euch als Gemeinde, für euch als Familie, für dich als Person geplant hat. Achte auf die Worte deines Mundes. Das ist keine Kleinigkeit und keine Leichtsinnigkeit. Das ist Gott verachten. Und nochmal, ich sage das nicht vorwurfsvoll oder anklagend, sondern nur, dass wir den Ernst der Lage begreifen. Wir können so nicht vorwärts kommen. Das ist unmöglich. Kann denn aus einer Quelle süßes und bitteres Wasser gleichzeitig fließen? Soll denn der gleiche Mund Segen und Fluch hervorbringen? Wir sind dazu berufen zu segnen. Wir sind dazu berufen, den Willen Gottes auszusprechen. Ob im Gebet oder in der Öffentlichkeit oder untereinander. Lasst das Wort des Christus reichlich unter euch wohnen. Das ist das Neue Testament und der Auftrag Gottes. So, Kaleb wusste jetzt also, okay, Gott sagt ihnen, sie müssen jetzt 40 Jahre durch die Wüste ziehen. Und Kaleb, der gehorsam war, er muss mit diesem maulenden, murrenden, unbequemen und unleidlichen Volk muss er jetzt 40 Jahre durch die Wüste ziehen und darauf warten, dass er endlich sein Erbe antreten kann. Dein Ungehorsam verhindert den Segen Gottes für so viele andere. Sag nicht, es kommt nicht darauf an, was ich tue oder denke oder rede, sondern stell dich lieber in den Dienst des Allerhöchsten. Das ist dein Platz, da möchte Gott dich sehen. Aber mein Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm war und er mir treu nachgefolgt ist, ihn werde ich in das Land bringen. Genauso auch den Josua. Und Kaleb macht das dann nochmal deutlich hier, als er 80 ist. Also jetzt ist er 40 und da ist er dann 80, 40 Jahre später. Dann, er bleibt dran an der Verheißung Gottes. Er ist eingezogen in das verheißene Land 40 Jahre später und dann will er sein Erbteil haben. Ich bin heute noch so stark wie an dem Tag, als Mose mich aussandte. Wie meine Kraft damals, so ist meine Kraft jetzt, sowohl zum Kampf als auch um aus- und einzuziehen. Nun, gib mir dieses Gebirge. Mann, ha? Das ist ein Kerl. Gib mir dieses Gebirge, gib mir diesen Kindergarten, gib mir diesen Stadtteil, Herr. Herr, gib uns diese Stadt. Wozu? Damit wir berühmt werden? Lächerlich. Nein, wozu soll er sie uns geben? Zu seiner Ehre, damit der Name des Herrn groß gemacht wird in den Straßen und Marktplätzen und allerorts. Das ist, wozu Jesus in die Welt gekommen ist. Was haben sie die 40 Jahre lang in der Wüste gemacht, damit die nächste Generation, also alle, die aus Ägypten ausgezogen sind, sind alle gestorben. Keiner kam ins verheißene Land, außer Josua und Kaleb. Und dann die nächste Generation, die Jungen, alle, die jünger waren als 20 Jahre, die kamen ins verheißene Land. Was haben sie 40 Jahre lang mit dem Volk gemacht, um sie darauf vorzubereiten, dass das nicht wieder geschieht? Ich mutmaße, denn in der Bibel ist da nichts explizit aufgeschrieben. Ich glaube, also das wissen wir, sie haben jeden Morgen und jeden Abend Opfer dargebracht in diesen 40 Jahren. Das heißt, die ganze Generation wurde erinnert an das Reden Gottes, was er über sie ausgesprochen hat. Und so wurde die junge Generation im Glauben gestärkt. Zweitens, das waren ja alles Kinder oder Nachfahren von Menschen, die in Ägypten als Sklaven gelebt haben. Jetzt ging es darum, ein Land einzunehmen. Das heißt, Josua und Kaleb haben die nächste Generation trainiert für den Kampf. Liebe Freunde, wenn es ein was gibt in der Gemeinde, was besonders wichtig ist, dann ist es, Menschen auszubilden für den Kampf. Denn wir stehen in einem Kampf. Unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut. Wo werden wir ausgebildet zum geistlichen Kampf? Damit wir die Stadt einnehmen. Es war der Unglauben und der Ungehorsam. Und ich muss zum Schluss kommen. Aber hier im Neuen Testament, im Hebräerbrief, wird darüber nochmal gesprochen. Hebräerbrief Kapitel 3. Wenn gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, wie damals in der Erbitterung. Welche haben denn gehört und sich aufgelehnt? Sie hatten alle den Willen Gottes gehört. Ich habe euch das verheißene Land gegeben. Waren es denn nicht alle, die durch Mose von Ägypten ausgezogen waren? Welchen aber zürnte er 40 Jahre? Nicht denen, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste fielen? Welchen aber schwor er, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die ungehorsam gewesen waren, beziehungsweise den Glaubensgehorsam verweigert hatten? Ungehorsam ist nackter Unglaube. Wir können nicht in dieses Land einziehen. Nackter Unglaube. Und wir sehen, dass sie wegen ihres Unglaubens nicht hineingehen konnten. Und wie ist das heute? Deshalb, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Wo eure Väter mich versuchten in der Erbitterung, indem sie mich auf die Probe stellten und sie sahen meine Werke 40 Jahre, deshalb zürnte ich diesem Geschlecht und sprach, alle Zeit gehen sie irre mit dem Herzen. Sie aber haben meine Wege nicht erkannt. Hat mich getroffen, wie ich das gelesen habe. Sie aber haben meine Wege nicht erkannt. Das ist ja wohl das Erste, was wir brauchen. Dass wir die Wege des Herrn erkennen und nicht herumtappen wie die Blinden im Dunkeln. Eine geordnete Vorwärtsbewegung, ein strukturiertes Hinausgehen, ein Plan, ein Wissen, was Gott will, seine Wege kennen und dann gehen. Sie aber haben meine Wege nicht erkannt. So schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Seht zu, Brüder und Schwestern, dass nicht etwa in jemanden von euch ein böses Herz des Unglaubens ist, im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet wird durch den Betrug der Sünde. Ja, das ist eine gute Mahnung. Und hier noch, auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nutzte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Du kannst 1000 Predigten hören. Ob die dein Leben verändern, hängt nur von einer Sache ab. Ob du das Wort Gottes mit dem Glauben in dir verbindest. Sitzt du da und sagst, ja, das ist für mich, ja, da will ich tiefer reinschauen, ja, das will ich studieren, ja, das soll Teil von meinem Leben sein. Ja, das ist ja klar, ich will die Wege Gottes wandeln, gehen. Du sitzt da und sagst immer innerlich, ja. Ja, danke, Jesus. Amen, Amen, ja, ich stimme überein. Danke, Herr. Was lernen wir von Kaleb und Moses? Kaleb ist in dem Augenblick, wo es darum ging, den Willen Gottes zu erkennen und zu tun. In dem Augenblick hat er sich nicht gescheut, ganz alleine, beziehungsweise hier zusammen mit dem Josua nach vorne zu treten und seinen Platz einzunehmen und darauf zu verweisen, was hat denn Gott gesagt in dieser Angelegenheit? Liebe Freunde, wir müssen doch auf Gottes Wort hören. Wir müssen uns doch versammeln unter Gottes Wort und nicht nur als Hörer des Wortes, sondern als Täter des Wortes. Und von Mose, dass er, obwohl Gott bereits beschlossen hatte, das Volk auszulöschen, dass Mose in den Riss getreten ist für die, die in die Irre gegangen sind und für sie gebetet hat und so wirksam gebetet hat, dass Gott sagt, ich habe dein Gebet erhört. Ich habe ihnen vergeben, obwohl sie ja Gott widerstanden haben. Und zum Abschluss, achte auf deine Worte. Das Neue Testament ist voll davon. Ich lese hier mal nur aus Psalm 119. In meinem Herzen, das ist eine gute Anleitung. Psalm 119 ist ein herrlicher Psalm. In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Mit meinen Lippen habe ich erzählt alle Bestimmungen deines Mundes. Und wir sehen, dass bei Kaleb das keine Einzelerscheinung war, auch seine Tochter Achsa, sie geht in die gleiche Richtung, von den Söhnen lesen wir gar nichts mehr. Und das möchte ich zum Schluss hier euch noch zeigen. Damit schließen wir. Gott offenbart seine Pläne und beruft Menschen, sie auszuführen. Du kannst deine Berufung völlig annehmen oder nur teilweise. Wir können die Berufung auch ablehnen. Das heißt, nicht ergreifen. nicht in unserer Berufung planen, sprechen, handeln. Unser Reden und Handeln soll mit Gottes Willen übereinstimmen. Gebet hilft uns und anderen, damit der Wille Gottes geschieht. Glaube ist eine Entscheidung, gemäß Gottes Wort zu handeln. Unser Verständnis von Gottes Wort bestimmt, was wir über Gott wissen. Viel mehr studieren müssten wir alle, viel mehr studieren. Da schenkt uns Gott sein ewiges Wort, ewig gültig, wo uns den Plan Gottes für unser Leben aufzeigt, für unser Land, für die Zukunft, für die Zeit nach diesem irdischen Leben. Eigentlich sollten wir in diesem Buch hängen, von früh bis spät. Und so sagt es ja Gott auch, lass dieses Wort nicht von deinen Augen weichen, lass es nicht von deinem Munde weichen, bei Tag und bei Nacht. Unser Verständnis von Gottes Wort bestimmt, was wir über Gott wissen. Unser Wissen über Gott, unsere Erkenntnis Gottes, bestimmt unseren Glauben. Unser Glaube bestimmt unser Handeln, vergleiche die 12 Kundschafter. Der Herr segne dich.